Man sollte nichts im Haus haben, was man nicht liebt, benutzt oder braucht.
Das war von Goethe?
Nee, das ist von mir.
Ach so. Das stimmt aber, kann ich voll
Jetzt
unterschreiben.
Kommt Kurt Tucholsky. Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein großer Papierkorb. Goethe. Gebrauch der Zeit, sie geht so schnell von hinnen, doch Ordnung lehrt dich Zeit gewinnen.
Susanne Thiebe ist ein Professional Organizer. Susanne hilft ihren Kunden auszumisten, sich von Sachen zu trennen, gute Plätze für diese Dinge zu finden. Denn nicht alles ist Müll und nicht alles kann von einer Charity gebraucht werden. Wenn das vollbracht ist, kreiert sie zusammen mit ihren Kunden neue Systeme, die besser funktionieren. Eine ihrer regulären Kundinnen, die nicht nur einmal auf ihre Hilfe zurückgegriffen hat, sondern das regelmäßig tut, ist Susan Vincent.
Zum ersten Mal habe ich Susanne vielleicht 2007 benutzt und vielleicht alle 2 Jahre oder 1,5 Jahre. Ich arbeite auch von zu Hause und dann habe ich auch mein Büro zu Hause und da buche ich sie mal ein und dann machen wir mal mein Büro oder wir machen mal die Garage oder sowas. Ja, ich benutze öfters. Ich schmeiß nicht gern Tüten oder Geschenkpacken und solche Sachen weg, ne? Weil die kommen immer, wenn man da schnell ein Geschenk hinbringt oder sowas, kann man schnell. Und dann sagt sie manchmal zum Beispiel, okay, wie viel brauchst du, ne? Weil man braucht ja nicht 25, man braucht vielleicht nur 5. Aber sie lässt dir immer die Entscheidung und oder sagt zum Beispiel, okay, hier könnte man noch ein Regal hintun und die Fahrräder aufhängen, dann hast du Platz fürs Auto und solche Sachen.
Ein Gedanke, der nicht tat wird, vergiftet die Seele.
Ja, das ist aber hart. Ich habe viele Gedanken, die ich nicht in die Tat umsetze.
Das ist aber dieses
Gründen.
Procrastinating. Das sind diese Leute mit dem unglaublichen, ich will das mit meinem Leben und unglaublich viel Ideen haben. Und alle Ideen, die manifestieren sich dann bloß in Krempel, in Sachen. Und nichts wird Wirklichkeit, weil man nämlich dann so viel Sachen hat und so viel Fotos, die man einkleben muss und so viel Kochbücher und so viel Zeug auf der Küchenarbeitsfläche, dass man überhaupt zum Kochen nicht kommt. Und das ist, natürlich ist das hart. Gilt aber für meine Berufe, für jeden, aber natürlich besonders für Leute, die zu viel Zeug haben, weil dieses, jedes Stück Krempel ist eine aufgeschobene Entscheidung.
Dein Geschäft heißt Less Mess, Less Stress und davon sprachen wir gerade, dass die große Unordnung, die viele Leute in ihrem Leben oder in ihrem Kleiderschrank haben, dass die ihnen Stress bereitet. Das hat also alles auch eine große psychologische Seite.
Es ist eine mentale Seite zu dem vielen Zeug, was man hat und es ist eine reine Kubikmeter-Seite zu den vielen Sachen, die man hat. Und ich finde, das Problem mit zu viel haben kann man einfach auch von zwei Seiten angehen. Man kann sagen, ich brauche einen Counselor, der schaut, dass er mit meinem Kopf da was verändert, dass ich meine Einstellung gegenüber Sachen verändere und ich komme von der anderen Sache und sage, na lass uns halt einfach mal über die Sachen reden und lass uns da mal überlegen, was man wirklich braucht und was nicht. Damit ändert sich im Kopf nämlich auch was.
Und wenn die Susanne mal da waren, dann habe ich dann alles wieder gefunden, wo es ist und dann habe ich meinen Tisch wieder polieren. Weißt du, solche Sachen sind dann immer ganz toll und da fühlt man sich auch so richtig gut, ne? Dann hat man nachher auch was geschafft. Hat man, also kann man sagen, dass es irgendwie psychologisch doch hilft, weil dann weiß man, wo alles ist und kann diese Sachen, die man schon immer reparieren wollte oder machen wollte, dann hat man Zeit und weiß, wo auch wo alles ist, ne?
Susanne Thiebe ist keine Psychologin, sie ist Innenarchitektin. Aber trotz alledem braucht sie großes Feingefühl für ihren Job.
Das war eine meiner ersten Kunden, die hatte unglaublich viel Glückwunschkarten für ein neues Baby. Und da war so ein ganzer Stapel und ich habe gesagt, naja, da gehe ich jetzt mal durch. Und dann schmeiß mal halt die weg, die von Leuten sind, die gar nicht so wichtig waren oder nicht mehr wichtig sind. Und dann hat sie mich so angeschaut und gesagt, na, wir haben das Baby aber nicht mehr, das ist kurz danach gestorben. Und da habe ich natürlich erstmal selber schlucken müssen. Meine Kinder waren selber noch sehr klein. Da muss man dann selber so ein bisschen zurücktreten, dass man nicht so in dieses, da ist man ja keine Hilfe mehr, wenn man selber am Heulen ist. Tief Luft holen und sagen, ja, das sehe ich genauso, die muss man alle verwahren. Das hätte die mir am Telefon nie gesagt. Aber das habe ich dann gewusst. Und dann kamen natürlich noch mehr Kindergesachen. Deswegen hat sie von denen, die hat 2 Kinder gehabt, von denen wurde natürlich auch alles verwahrt. Was, wo sie rausgewachsen sind, Spielzeug, was Zahnmarken hatte. Es wurde alles verwahrt. Aber da wusste ich dann den Grund. Und da kann man dann eben sehr sensibel mit umgehen und sagen, naja gut, ich würde sagen, die meisten Leute mehr als eine Box pro Kind an Sentimental Value sollte man nicht haben. Bei so jemand muss man dann halt dann großzügiger sein und sagen, na dann findet man halt auch den Platz für zwei von diesen Boxen pro Kind. Und natürlich eine Box für das Kind, was ihr nicht mehr habt. Ganz oft kommt das durch ein, man fasst irgendwas an und plötzlich geht's los. Ich habe schon in einer heißen Garage gestanden für 2 Stunden und mir von jemand die Lebensgeschichte angehört. Weil das dann irgendwann fasst man irgendwas an oder mein Kunde fasst irgendwas an und dann kommt die ganze Geschichte raus. Ich finde, es ist gar nicht so nötig, dass ich das vorher weiß. Man muss bloß wissen, und das ist es eben, ich gehe da rein und ich verurteile niemanden. Keiner kommt mit zu viel Zeug auf die Welt und jeder kommt da irgendwie hin. Und das sind immer Gründe, die ich nicht verurteilen kann und die ich auch nicht verurteilen werde. Und wenn jemand den Mut hat, sich an Hilfe zu wenden, was ja schon ein riesen Fortschritt ist.
Dr. Thomas Henning ist Psychologe in eigener Praxis und hat schon so einige Erfahrungen mit Messis gehabt, wie man die Hoarder in Deutschland nennt. Ich fragte ihn, wie man das Hoarden abgrenzen kann von Zwangsstörungen wie OCD, also Obsessive Compulsive Disorder. Denn in der Literatur und in den Medien wird auch das Hoarden manchmal als Zwangsstörung angesehen. Dr. Henning hat da eine andere Meinung.
Es gibt einmal Menschen, die alles hoarden, Hoarden-Clutter-Syndrom oder irgendwie so heißt das, glaube ich, auf Englisch. Im Deutschen heißt es messy. Das bezeichnet dann schon eher dieses Vermüllen, nicht? Das einfach dieses zu viel, sich nicht zu trennen zu können von Dingen, das Aufgeräumte nicht schaffen zu können. Wohingegen der zwanghaft ordentliche, das geht dann eher in die Zwangssymptomatik. Da haben wir nicht so einen Begriff wie Messi. Also da würde man sagen, der Putzteufel oder so, nicht? Also so jemand, der von morgens bis abends putzen muss und unglaublich viel von diesen Deos versprüht und diesem Zeug. Das sind aber eigentlich erstmal vom Psychologischen her gesehen zwei ganz verschiedene Dinge.
Ach so, aber es werden beide werden doch als Zwangsstörung angesehen.
Das letztere ja, also dieses perfektionistische Putzen, da steht meistens ein Zwang dahinter. Wohingegen Hoarding, also dieses Messy, da können ganz viele verschiedene andere psychische Beschwerden dahinter sein. Und das wird auch nicht als eigenständige psychische Störung diagnostiziert. Aha. Wohingegen dieses Perfektionist, also dieses zwanghafte Putzen eine eigene Störung ist, die auch im ICD, wir nennen das ICD, nicht? Diese Diagnose, das Diagnosesystem, da gibt es also eigene Nummer für diese Zwangsstörung. Wohingegen Messi ist eigentlich keine, ne, also da hat man bisher noch keine eigene Störung für, sondern es ist ein Syndrom, es ist etwas, was bei anderen Störungen zutage tritt.
Dieses Hoarding, also das Hoarden, das Messi-Syndrom, das tritt also in Zusammenhang mit anderen Störungen auf.
Genau. Da kann eine Zwangskrankheit dahinter sein, da kann eine Persönlichkeitsstörung dahinter sein, da können große Ängste dahinter sein, was auch immer. Meistens sind es soziale Funktionen oder auch psychische, wir nennen das exekutive Funktionen, sind gestört. Also, dass jemand seine sozialen Aufgaben nicht mehr geregelt kriegt.
Das kann ja auch mit Angst zusammenhängen dann, die Angst davor, dass man das nicht mehr schafft.
Ja, das kann Angst sein, das kann eine Persönlichkeitsgeschichte sein, dahinter können andere körperliche Krankheiten zum Beispiel stehen. Bei älteren Diabetikern zum Beispiel findet das häufig statt, nicht? Die sich dann völlig überfordert fühlen, weil sie so müde werden. Da kann dieses Fatigue-Syndrom, Burnout, kann dahinter stehen, wo Leute das einfach nicht mehr geregelt bekommen, ihren Haushalt zu führen und kommen dann über Scham, soziale Isolation, schleichen langsam in dieses Messi-Syndrom hinein. Dahinter stehen oft ganz andere Geschichten. Ja, wohingegen die Zwangsstörung, das ist eher so was klar Definiertes, der Perfektionist, der dann eben die Angst abwehren muss und stattdessen putzt.
Oder zum Beispiel die Stifte alle in der gleichen Richtung liegen haben muss oder
genau.
Das Papier so genau ordentlich. Und bei den Hordern ist es genau umgekehrt.
Ja.
Hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass die Menschen, die hoarden, dass die nicht loslassen können, dass die festhalten an Sachen anstatt von Ideen vielleicht, dass das für sie etwas repräsentiert, was sie nicht lassen können?
Also bei den meisten Menschen, die messy sind, also hoarden, die ich kennengelernt habe, die sind sozial isoliert gewesen. Die haben kaum familiäre Kontakte, praktisch keine freundschaftlichen Kontakte. Sie leben auch nicht in einer Partnerschaft, weil es geht ja, ne, also ich habe noch von keinem Messi gehört, der einen Partner hatte, der müsste dann ja auch Messi sein. Das
hält man ja gar nicht aus.
Nicht, nein, eben nicht, das hält man überhaupt nicht aus.
Susanne hat mir erzählt, also richtig Hoarders hat sie sehr wenig und
die suchen ja nicht nach Hilfe.
Oder die hat gesagt, die eine Frau, die kann nachts, wo Susanne kommt, gar nicht schlafen und lässt sie auch nicht im Haus und so, weißt du, die schämen sich dann so.
Ah, die lässt sie nicht rein?
Nee, also die machen in der Garage und dann hat sie zum Sohn gesagt, geh und wasch die Sachen und der Sohn kam raus und sagte, kein Platz, ist nirgends in der Küche, wo ich die Sachen waschen kann. Und dann hat die Susanne gesagt, okay, wir machen das wie bei Zelten, hier im Eimer kannst du die Sachen waschen. Ne? Also es ist schon schlimm. Ja.
Aber sie ist angestellt worden, die Susanne ist angestellt worden.
Ja, weil ich glaube, der
Mann oder
Mann,
der Sohn.
Der Ex-Mann hat gesagt, das ist so ein Problem, dann kriegt sie vielleicht ihr Sohn nicht. Und ich glaube, die hat es deswegen gemacht, damit sie ihr Sohn nicht verliert. Ne? Ja, und die haben auch, also Susanne hat mit ihr richtig gut, also die haben gearbeitet, aber die ist nie weiter als Garage gekommen.
Wenn jemand so sozial deriviert ist, dass er braucht ja so gewisse Zuneigung. Ne? Jeder Mensch braucht so ein Gefühl von Zuneigung und dann verbinden diese Leute an bestimmte Dinge, bestimmte Gefühle oder Erinnerungen von Zuneigung. Und dann können sie das nicht wegwerfen. Und dann müssen sie das behalten, weil das so, nicht, also so, das ist so eine Erklärung, dass man nicht, dass dann hat man so ein, ja, so irgendwie noch so ein Gefühl des sozialen Daseins.
Also die geben dem dann mehr Meinung, als eigentlich da drin steckt.
Ja, ganz also. Genau. Und das sind dann so diese Leute, die sozial sehr isoliert sind.
Kann man sich vorstellen. Ab wann wird das Problem denn pathologisch? Kann man da eine Grenze ziehen?
Ja, das ist auch interessant. Also die Messis an sich, wir gehen deswegen nicht zum Arzt. Die gehen deswegen in der Regel auch nicht zum Therapeuten. Das Pathologische ist ja immer eine Definition. Das ist ja erstmal jetzt, naja, die meisten funktionieren gut. Ne? Die gehen weiter zur Arbeit, sind erstmal nach außen hin unauffällig. Dieses Messi-Sein findet zu Hause statt. Ja, die können ganz normal arbeiten, aber zu Hause, weiß ich nicht, da gibt es nur noch einen kleinen Durchgang durch die Wohnung, weil rechts und links sich die Sachen türmen, nicht?
Das gibt es also auch, dass die vielleicht im Büro ihren Schreibtisch ganz normal aussehen haben, wie ihre Kollegen.
Ja. Ach. Ja. Nicht, das ist völlig unauffällig. Und da würde man dann nicht sagen, naja, ist das jetzt was Pathologisches oder ist das einfach ein eigener Lebensstil oder was auch immer. Also das ist bei Messi wirklich eine Definitionsfrage. Auffällig werden diese Menschen in der Regel, wenn andere Störungen vorliegen, dass sie eben zum Beispiel ihre Arbeit nicht mehr machen können, dass eine Depression vorliegt oder dass sich Mieter hier in Deutschland, lebt man ja relativ eng aufeinander, dass auf einmal Geruchsbelästigung im Haus stattfindet, weil sie vielleicht dieser Messi auch Müll sammelt, also eben, weil das unhygienisch ist. Nicht, dass dann Ungeziefer kommt. Dann schreiten halt andere Menschen ein und dann wird es als krankhaft definiert, aber meistens von anderen Leuten. Die selber sehen das nicht.
In seiner Praxis hatte Thomas Henning schon öfters mit Messis zu tun. Ich wollte nun wissen, wie man sie eigentlich behandelt.
Mir fällt jetzt ein Mann ein, der hatte eine eigene Praxis als Physiotherapeut. Und da kam es, er war fast ruiniert, weil manche Messis öffnen ihre Briefe nicht mehr. Ja, und dann kommt so eine Kettenreaktion, dann kriegt man Mahnungen, dann ist irgendwann der Gerichtsvollzieher vor der Tür, der sieht dann den ganzen Kladderadatsch, sag ich mal, und dann kommt so eine Kettenreaktion, nicht? Also dann wird man wirklich sozial auffällig und dann kann man tatsächlich zum Beispiel seine Lizenz in Deutschland als Therapeut verlieren. Und dann kommt natürlich, dann kommt jemand in Therapie.
Und wie therapiert man dann so jemanden? Mit Verhaltenstherapie oder mit Medikamenten zum Beispiel?
Das ist wieder ein weites Feld. Also das kommt dann darauf an, was steht hinter diesem Hoarding, hinter dem Messi.
Also das ist ein Symptom eigentlich nur.
Gesagt, nicht genau, es ist ein Symptom. Also wenn da zum Beispiel Schizophrenie dahinter steht, dann wird es schon auch so, nicht? Also dann ist wohl auch der Weg, da medikamentös zu behandeln. Oft ist, ich sag mal, Drogenabhängigkeit ist ja auch oft ein Thema, was dahinter steht. Dann müsste da erstmal ein Entzug gemacht werden und nicht, da würde man auch nicht sofort Therapie machen, das geht ja gar nicht bei Drogenabhängigen. Das sind dann so Leute, die einfach überfordert sind aufgrund ihrer anderen Symptomatik.
Das macht Sinn.
Dann bei Persönlichkeitsstörungen sind auch erstmal, da gibt es manchmal so unterstützende Medikationen. Ich kenne mich mit Medikamenten da jetzt nicht so aus, weil ich als Psychotherapeut arbeite und nicht als Arzt, Psychiater, das wird hier ja getrennt. Da wird dann manchmal ein Antidepressivum verschrieben oder so. Aber das letztlich medikamentös zu behandeln alleine, habe ich noch nicht gehört, dass das erfolgreich wäre. Dann von der Methode her, ja, ich denke schon, Verhaltenstherapie ist erst einmal ein guter Ansatz. Es gibt aber auch so Ansätze, dass die gar nicht Psychotherapie bekommen hier in Deutschland, sondern eher so eine Sozialhilfe oder so eine Sozialberatung oder wie modern heißt das Coaching.
Ja, und damit sind wir wieder bei Susanne Thiebe angelangt, denn Coaching ist, was sie eigentlich anbietet.
Wo tue ich es denn hin, ist nicht die Frage. Wo würde ich danach suchen? Wo suche ich nach dem User Manual für die Kaffeemaschine?
Also du machst erstmal eine logische Struktur mit denen klar.
Bei Papierkram erstmal eigentlich wirklich nur durchgehen. Brauche ich, schmeiß ich weg. Brauche ich, schmeiß ich weg. Dass man mal so ein bisschen wenigstens einen Schreibtisch leer bekommt.
Und ist das, siehst du denn auch, dass die Leute dann vielleicht eher fähig sind, was wegzuschmeißen, wenn du daneben sitzt, als
Absolut.
Wenn sie es alleine tun würden?
Ich meine,
das ist ja der große Trick, ne? Jemanden wie dich anzustellen.
Absolut. Und man muss den Leuten auch wirklich die Erlaubnis geben, loszulassen und sagen, weißt du was, 4 Töpfe ist in Ordnung. Du wirst nicht eine schlechtere Köchin sein und das muss gesagt werden, dass man eben auch loslassen darf und dass es okay ist mit 4 Töpfen und dass man eben nicht die schlechtere Hausfrau ist und auch, dass man mal anbietet und das ist natürlich auch wieder die Erfahrung, die ich dann zu so einem Kunden bringe und sage, weißt du was, das muss ja auch gar nicht Müll sein, aber ich weiß, eine Charity, ich weiß, eine wohltätige Vereinigung, die nehmen das und das. Und es gibt unglaublich viel kuriose Sachen, die gesammelt werden. Also meine Lieblingsbeispiele ist gebrauchte BHs. Da gibt es eine Charity, die heißt Project Uplift. Finde ich sehr lustig. Aber die versammeln die und die schicken die in die dritte Welt, weil das ein echtes Problem ist. BHs sind teuer und wenn du ein bisschen mehr obenrum hast und keinen ist ein Gesundheitsproblem.
Und nicht zuletzt ist vielleicht auch unsere heutige Konsumgesellschaft mit dafür verantwortlich, dass wir zu viel Krempel rumstehen haben. Zum Abschluss hier noch einmal Susan Vincent.
Ich bin in Irland aufgewachsen und wohne jetzt auch ganz lang in Australien. Und hier hat man die Tendenz, vielleicht billigere Sachen und mehrere Sachen zu kaufen. Und in Deutschland denke ich, also die Leute, die ich in Deutschland kenne, die kaufen dann lieber, was sie richtig brauchen und was eine gute Qualität hat. Und vielleicht auch zu Geburtstag oder zu Weihnachten dann basteln sie lieber was oder sie geben ein schönes Geschenk oder zwei Geschenke. Und in Irland und Australien ist es ja, kauft man viel Plastikzeug und vielleicht 13 Sachen anstatt was Anständiges. Und ja.